Weil nämlich in den USA, da ist es natürlich ein alter Hut, dass man mit Grundschulen über den Holocaust spricht. Aber auch in den Niederlanden. Unsere große Schwester, das Anne-Frank-Haus in den Niederlanden, arbeitet mit Grundschülern zum Thema Anne Frank. Und das ist kein Problem.
Wirklich nicht? Kann mit Grundschülern tatsächlich schon der Holocaust thematisiert werden? Und wenn ja, wie? Unser erstes Thema heute greift dieses sensible Bildungsproblem auf. Mit unserem zweiten Bericht gehen wir nach Portugal. Dort traf sich kürzlich eine Delegation Überlebender und deren Angehörige, die ihr Überleben dem portugiesischen Diplomaten Aristide de Sousa Mendes verdanken. Ich bin Mirjam Reusch-Helfrich und führe Sie durch die Sendung aus der jüdischen Welt. Shalom! Der Massenmord an den europäischen Juden vor 70 Jahren ist im Grunde bis heute nicht zu begreifen. Und für Juden generationsübergreifend nicht vergessen. Und das, obwohl die eigenen Kinder und Enkel fast nie etwas vom Schicksal der Überlebenden aus deren eigenem Mund erfuhren. Sie sollten unbelastet groß werden. Man wollte sie schützen. Nun hat das Berliner Anne-Frank-Zentrum neues Unterrichtsmaterial zum Thema Holocaust entwickelt. Es heißt, nicht in die Schultüte gelegt und richtet sich tatsächlich bereits an Grundschüler. Ist das nicht zu früh? Was fangen kleine Kinder mit diesem Wissen an? Wie verkraften sie es? Jens Rosbach ging diesen Fragen nach.
Er ist einer der bekanntesten deutschen Generäle. Kriegsheld in Afrika, Erwin Rommel.
Hinter der Front operieren sogenannte Einsatzgruppen. Bis Ende 1941 erschießen sie mehr als eine halbe Million Juden.
Dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden.
Amerikanische Soldaten erobern von Westen her das Dritte Reich.
Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. Fast täglich zeigt das Fernsehen die Welt der Nazi-Verbrecher. Die Filme sind zwar für Erwachsene produziert, doch Kinder schnappen viel davon auf, auch über das Internet. Zudem reden viele Eltern immer offener über die belastende Geschichte. So die Erfahrung des Anne-Frank-Zentrums in Berlin. Der Bildungsverein führt jedes Jahr rund 11.000 Teenager an das Thema Judenvernichtung heran.
Wir bekommen Anfragen von immer jüngeren Schulklassen. Also können wir auch mit unserer vierten Klasse kommen? Können wir auch mit unserer dritten Klasse kommen? Als Reaktion darauf eigentlich ist die Idee entstanden, ein Material für Grundschulen zu machen.
Veronika Nahm, Historikerin am Anne-Frank-Zentrum, hat eine Sperrholzkiste bauen lassen, einen Meter lang, einen halben Meter breit. Robust und schlicht, äußerlich ziemlich gewöhnlich. Doch die Kiste hat es buchstäblich in sich. Dutzende Fotos, Bücher, Hefte und Landkarten zum Thema Holocaust. Und zwar schon für Kinder ab der vierten Klasse.
Niemand muss es in der vierten Klasse machen. Aber wenn die Fragen kommen, dann soll man die Kinder nicht allein lassen.
Die Unterrichtskiste wurde mit besonderer Vorsicht gepackt, um die 10- und 11-Jährigen nicht zu überfordern. So werden keine Filme eingesetzt, da bewegte Bilder über die Judenvernichtung starke Emotionen hervorrufen können. Stattdessen finden die Kinder 69 aufwendig gestaltete Karten über 7 jüdische Zeitzeugen. Anhand von Fotos und Zitaten wird die Kindheit der Protagonisten in den 20er und 30er Jahren nachgezeichnet. Ihr erster Schultag, ihr erstes Tanzkleid, ihre Leidenschaft für Fußball, aber auch ihre ersten Diskriminierungen.
Für uns ist genau diese Zeit des Übergangs von der Normalität zur beginnenden Verfolgung und Ausgrenzung interessant und nicht so sehr die Zeit der Deportation und die Zeit des Mordens.
Das pädagogische Paket konfrontiert die Kinder nicht mit grausamen Details wie Massengräber, Gaskammern und KZ-Sadismus. Die Vernichtung der Juden wird nur grob skizziert, alles konzentriert sich auf die Protagonisten.
Die Kinder wissen ja, dass die 7 Menschen, die hinter diesen Biografien stehen, den Holocaust überlebt haben.
Erklärt Grundschulleiterin Carola Melchert-Ahlt, die das neue Bildungsmaterial mitentwickelt und getestet hat.
Das, denke ich, ist für ein Kind dann auch einfacher zu begreifen. Mit dem Wissen, es sind 6 Millionen jüdische Menschen umgekommen, aber ich forsche an 7 Biografien von Menschen, die dieses Schreckliche überlebt haben. Dadurch macht es es für die Kinder einfacher begreifbar.
Guten Morgen, ihr Lieben!
Guten Morgen!
Der Holocaust als normales Unterrichtsthema für kleine Kinder? Viele Bildungsexperten hinterfragen das Berliner Projekt. So äußert sich der jüdische Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik skeptisch.
Also man hat jahrelang gesagt, dass das, was wir als Holocaust bezeichnen, unfassbar ist, moralisch nicht zu begreifen, unsäglich grausam. Dann wird man das Grundschulkindern aufgrund ihrer noch in Entwicklung begriffenen kognitiven, intellektuellen Fähigkeiten ohnehin nicht beibringen können.
Brumlik, emeritierter Professor der Goethe-Universität Frankfurt am Main, sieht außerdem Schwachstellen bei den Lehrern. Die Pädagogen erhielten in ihrer Ausbildung kein Know-how, wie sie mit Kindern über Judenvernichtung und modernen Antisemitismus reden könnten. Die meisten Lehrer seien schlicht überfordert mit diesen Themen.
Ich habe selbst einmal in Frankfurt am Main Materialien einer Klasse gesehen, in denen eine wohlmeinende Lehrerin den Kindern Briefe an getötete Kinder, die bereits im Himmel sind, schreiben ließ. Und das war für meine Begriffe ein solches Ausmaß an Kitsch, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das, worum es geht, damit nicht getroffen worden ist.
Das Anne-Frank-Zentrum erklärt hingegen, dass es mit seinen Unterlagen nicht in die Schultüte gelegt, den Pädagogen ein fundiertes Arbeitsmaterial in die Hand geben will. Die Berliner Grundschule am Falkplatz hat bereits Erfahrungen damit gemacht, positive Erfahrungen. Als eine von drei Pilotschulen setzte sie die Unterrichtskiste in den vierten Klassen ein. Die jüdischen Lebensgeschichten, berichtet Schulleiterin Carola Melchert-Ahlt, hätten die Kinder sehr bewegt. Etwa die vom Berliner Gerd Rosenthal, dem ermordeten Bruder des Entertainers Hans Rosenthal.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat dazu geführt, dass die Kinder alleine beschlossen haben, für Gerd Rosenthal einen Stolperstein setzen zu lassen am Wohnhaus und Sammlungen dafür durchzuführen. Das heißt, sie haben also einen Kuchenbazar gemacht, sie haben Glückwunschkarten hergestellt, die sie verkauft haben auf den Schulfesten und sind jetzt so weit, dass das Geld zusammengekommen ist für diesen Stolperstein. Sie haben dadurch einen anderen Einstieg.
Woher wurden die Juden ermordet?
Sie durften nicht mal so viel tun. Zum Beispiel durften sie nicht ins Schwimmbäder gehen oder...
Bei ihren Geschäften wurde nicht mehr eingekauft. Das heißt, sie bekamen wenig Geld.
Sie also mussten den Judenstern tragen.
Sie wurden langsam aber sicher von den Gesetzen der Nazis ausgegrenzt.
Auch die Anna-Lindt-Schule in Berlin-Wedding glaubt an den neuen pädagogischen Kurs. Ihre Lehrer verwenden ein anderes Material bei den Viertklässlern, Modellmaterial, das aktiv gegen Antisemitismus heißt und vom Berlin-Brandenburgischen Institut für Schulmedien und dem American Jewish Committee entwickelt wurde. Zentrales Anliegen ist, wie bereits in der Jugendbildung, Parallelen aufzuzeigen zwischen Judenverfolgung und Rassenhass heute. Die Kleinen sollen sensibilisiert werden für alles, was Ausgrenzung bedeutet.
Dass man nicht bei Spielen mitspielen darf.
Weil jemand einfach anders ist als man selbst.
Also man kann nicht mehr mit jemandem quatschen.
Man ist dann alleine, wenn man ausgegrenzt wird.
Wenn du ausgegrenzt wirst, bist du ganz schön traurig.
Das Besondere an dem Programm ist, dass hier viele Facetten der kindlichen Fantasie mit eingeleitet sind.
Lobt die verantwortliche Lehrerin Ute Winterberg.
Also ich kann mit den Arbeitsblättern, die inkludiert sind, in den Unterricht gehen und finde immer wieder Sprechanlässe, um über aktuell politische Probleme mit den Kindern zu diskutieren und das altersgerecht.
Trotz erster Erfolgsmeldungen bleibt Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik skeptisch. Neben einer möglichen Überforderung der Kinder gäbe es auch noch das Migrantenproblem, so der Experte. Der steigende Anteil von Zuwandererschülern, auch mit muslimischem Hintergrund, erschwere die Holocaust-Erörterung in der Grundschule.
Ich erinnere mich sehr gut, dass es in Frankfurt häufig Fälle gegeben hat, wenn jüdische Zeitzeugen für den Unterricht angemeldet waren, das eine oder andere Kind arabischer oder türkischstämmiger Herkunft von seinen Eltern krank gemeldet wurde. Und es war vielleicht sicher immer auch ein Zeichen des Protests, weil es ja bei einigen die Überzeugung gibt, dass der Holocaust ohnehin eine zionistische Propagandalüge sei.
Die Berliner Direktorin Carola Melchert-Ahlt kennt ähnliche Vorfälle. So wollten an ihrer Grundschule zwei muslimische Mütter ihren Kindern untersagen, im Unterricht über Juden zu sprechen. Doch Melchert-Ahlt, die selbst Jüdin ist, sieht in einer solchen Einstellung ein Argument, erst recht und möglichst früh den Holocaust anzusprechen. Deshalb hat sie die Shoah als Pflichtthema vorgeschrieben für alle vierten Klassen in ihrer Schule. Nun wird jede Woche eine Stunde lang über Judenretter vor 70 Jahren, über Diskriminierung heute sowie über universelle Kinderrechte gesprochen.
Ich habe auch eine Aussage gehabt eines Schülers, die mich sehr betroffen gemacht hat auch und also auch nachdenklich gemacht hat, eines muslimischen Schülers, der dieses Programm mit durchgelaufen ist und dann zu mir gesagt hat, dass wenn man gegen Juden hetzt oder gegen Juden ist, dann ist das eine Sünde. Und das hat er aus diesem Programm mitgenommen, dass alle Menschen gleich sind. Und dann finde ich, dann sind wir ein ganzes Stück weitergekommen, nämlich.
Die Shoah als Thema in der Grundschule, heißer Diskussionsstoff für die Pädagogen. Befürworter und Kritiker sind sich jedoch in einem Punkt einig. Die Lehrer müssten mehr Fortbildungen erhalten, damit sie zumindest auf spontane Kinderfragen angemessen reagieren können. Das Anne-Frank-Zentrum hat deshalb zur neuen Unterrichtsbox eine Lehrerhandreichung sowie eine Lehrerweiterbildung entwickelt. Projektleiterin Veronika Nahm will die Box nun in einer handlichen Version bundesweit verbreiten, trotz aller Fachdebatten. Denn im Ausland, so die Historikerin, sei man häufig schon viel weiter.
Weil nämlich in den USA, da ist es natürlich ein alter Hut, dass man mit Grundschulen über den Holocaust spricht. Aber auch in den Niederlanden. Unsere große Schwester, das Anne-Frank-Haus in den Niederlanden, arbeitet mit Grundschülern zum Thema Anne Frank. Und das ist kein Problem.
Sie kamen aus aller Herren Länder, die jüdischen Flüchtlinge, die es immerhin bis Bordeaux geschafft hatten und dort noch 1940 von dem portugiesischen Diplomaten Aristide de Sousa Mendes ein Visum für Portugal erhielten. Im portugiesischen Kuria wurde kürzlich an sie erinnert. Etienne Röder war dabei.
Ludwig Rosenberg, age 35. Samuel Polikov, age 30.
Im großen Spiegelsaal des Kuria Palace Hotels wird es still, als die Namen derer vorgelesen werden, die heute vor genau 73 Jahren eine Fahrkarte aus der damaligen Hölle Europa erhielten. Es sind nicht die Namen derer, die gedemütigt, verfolgt und ermordet wurden, sondern derjenigen, die 1940 der Katastrophe entrannen, mit einem Ausreisevisum. Und das dank der Hilfe eines couragierten Portugiesen, dem die Veranstaltung an diesem Abend gewidmet ist. Die Delegation unter Leitung von Olivia Mattes, die von Paris bis nach Lissabon den Weg der Flüchtigen nachreist und dabei hier in Kuria Station macht, gehört zur Aristides de Sousa Mendes Foundation mit Sitz in Seattle. Aristides de Sousa Mendes, seinerzeit Konsul Portugals in Bordeaux, setzte sich im Juni 1940 nach dem Fall Frankreichs über die Direktive des portugiesischen Staatschefs Antonio Salazar hinweg und zeichnete mit der Unterstützung seiner Familie und seiner Angestellten mehrere 10.000 Visa innerhalb weniger Tage. Das Hotel in Kuria ist nicht zufällig als Station der Reise gewählt. In den großen, vergilbten Gästebüchern jener Tage, die für diesen Anlass ausliegen, findet sich seitenlang der Eintrag Refugiado oder Refugié als schützendes Synonym für Menschen aus ganz Europa, die hier ihre Weiterreise abwarteten. Als das Salazar-Regime bemerkte, dass der Zustrom jüdischer und nichtjüdischer Flüchtlinge überhand nahm, wurden diejenigen, die bereits ein Visum für Portugal in den Händen hielten, sogenannten Residencias Fixas, Sammelunterkünften für Ausländern, zugeteilt. Kuria, 30 Kilometer von der Universitätsstadt Coimbra entfernt, war ein solcher Ort.
Portugal war ein Transitland. Die Flüchtlinge sollten so kurz wie möglich hierbleiben, ankommen, das Schiff abwarten und raus. Die restriktiven Gesetze dieser Zeit waren nicht explizit antisemitisch, doch sie schrieben vor, denjenigen Juden, die kein Heimatland besaßen, in das sie zurückkehren hätten können, lediglich ein Touristenvisum über 4 Wochen auszustellen. Und das betraf vor allen Dingen die Juden aus Deutschland, Österreich und anderen besetzten Gebieten. Die Mehrzahl der Flüchtlinge kam daher mit Visa von Sousa Mendes ins Land. In Villa Formoso, an der Grenze zu Spanien, drängten sich in diesen paar Tagen im Juni Zehntausende, um danach über die Häfen Portugals nach Amerika zu kommen. Das lief im Akkord. Einige wenige konnten direkt nach Lissabon weiterreisen. Wer bei der Einreise kein Visum nach Übersee vorzeigen konnte, sondern nur eines von Sousa Mendes, kam in eine Sammelunterkunft.
Die Historikerin Irene Flunser-Pimentel aus Lissabon hat diese ambivalente Politik Salazars untersucht und dazu mehrere Bücher geschrieben. Gemeinsam mit Claudia Ninius veröffentlichte sie in diesem Jahr ihr Buch Salazar, Portugal und der Holocaust.
Por outro lado, do ponto de vista de Salazar, havia a questão do contágio, que ele tinha muito medo, não é?
Salazar hatte furchtbare Angst vor Ansteckung, allerdings nicht im biologischen, sondern eher im ideologischen Sinn. Die Leute, die zum Beispiel Aristides de Sousa Mendes mit seinen Visa rettete, die gehörten einem gänzlich anderen sozialen wie kulturellen Umfeld an als die meisten Portugiesen. Einige von ihnen kamen im Auto aus Bordeaux. Hier verkauften die Leute dann alles, um die Schiffsfahrkarten zu bezahlen. Dazu gehörten Diamanten, belgische Edelsteinhändler aus Antwerpen, die einfach herzubringen waren, ebenso wie Pelzmäntel und Autos. In den Zeitungen dieser Zeit finden sich viele Anzeigen, einige auf Englisch, viele aber auf Deutsch und Französisch.
Erst Jahrzehnte nach der Nelkenrevolution werden nun auch die Bemühungen Sousa Mendes gewürdigt und seiner gedacht. Es gibt bereits ein virtuelles Museum. Und die amerikanische Aristides de Sousa Mendes Stiftung gründete sich mit dem konkreten Ziel die Restaurierung des Familienhauses Casa do Passau, in dem der Diplomat bis kurz vor seinem Tod 1954 lebte, zu finanzieren und seinen Ausbau als physisches Museum voranzutreiben. Die Reise der 44 Überlebenden und ihrer Nachkommen aus 8 Ländern machte daher auch dort Station. Der junge New Yorker Architekt Eric Mowat, dessen Urgroßvater und Großvater ein Visum von Sousa Mendes erhielten, stellte zu diesem Anlass vor den Besuchern seine Installation Work Towards Fairness vor. Ein weiß schimmernder, temporärer Eingang, der dem Museum einladend vorgreifen soll. Er steht im krassen Gegensatz zu dem vermodernden, herabsinkenden Dach des Hauses, an dem seit 60 Jahren keine Arbeiten mehr vorgenommen wurden. Sousa Mendes selbst, verschuldet und vereinsamt, musste die großen Holztüren des Hauses damals verheizen, bevor er in einem armen Krankenhaus in Lissabon starb.
Benno Schraub, age 29. Germaine and Simon Schraub, ages 4 and 6 months. Cecile Schraub, named Spiebel, age 26.
Für jede seiner Unterschriften zwischen dem 16. und 23. Juni 1940 jedoch steht heute ein Name. Jeder Teilnehmer der Reise führt einen Auszug der langen Liste mit sich. Am Tag der Ausstellung des Visums tragen mehrere Männer und Frauen diese Namen andachtsvoll vor, lassen das Protokoll der langen Reise für einen kurzen Moment in den Hintergrund treten. Ihre Erinnerung und ihre Präsenz zeugen von dem beherzten Vorgehen des Diplomaten aus Portugal. Auch wenn das baufällige Gebäude, in das Regen und Wind Einzug halten und über das sie sich alle gefunden haben, nicht mehr zu retten ist.
Maxime Furland, age 62, Maxime Furland Jr., age 15, Jay Furland, age 17, Eleanor Furland, age 53, Anita Cornelia.
Mögen die Menschen hinter den Namen nicht vergessen werden. Zum Schabbat sind wir heute in der Synagoge von Bordeaux, in der nach wie vor der sogenannte portugiesische Ritus gepflegt wird. Hierher kamen im 17. Jahrhundert jüdische Flüchtlinge aus Portugal, die als Conversos, als Neuchristen, vor der Inquisition flohen. In Bordeaux kehrten sie zu ihrem ererbten Glauben zurück. Im Studio verabschiedet sich jetzt Miriam Rösch-Helfrich. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem Programm und wünsche Ihnen Shabbat Shalom.
geboren.